vor was ich Angst habe, ist, dass, falls dies wirklich passiert, was danach kommt, Chaos ist. Und zwar Chaos zwischen verschiedenen Institutionen und den Minoritäten, Chaos und vielleicht ein offener Bürgerkrieg zwischen den letzten, aber immer noch sehr ideologisch überzeugten und auch militärisch hochgerüsteten Anhängern des Regimes und anderen Leuten. Also irgendwie ein zivil-bürgerkriegsähnlicher Zustand. Das wäre wirklich eine Katastrophe für den Iran selber, aber natürlich dann auch für die Region. Es würde wahnsinnige Flüchtlingsströme auslösen.
Cyrus Schajek, herzlich willkommen beim Schweizer Monat.
Danke vielmals für die Einladung, Herr Leutzinger.
Die USA und Israel haben Iran angegriffen. Hat dich das überrascht?
Ein wenig schon. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Amerikaner die Verhandlungen noch ein wenig weiterlaufen lassen. Gleichzeitig und andererseits war es auch klar, dass eine militärische Option immer auf dem Tisch war. Das hat Trump ja auch immer gesagt. Und dazu kommt ja noch, dass auch im Sommer letzten Jahres die Verhandlungen stattgefunden haben. Die Amerikaner dann aber mehr oder weniger genau das Gleiche gemacht haben, wie sie jetzt zusammen, direkt zusammen und von Anfang zusammen mit den Israelis gemacht haben. Das heißt, eine wirkliche strategische Überraschung war es nicht, aber eine taktische Überraschung, sicher was den Zeitpunkt der Attacke anbelangte, sicher schon.
Du bist Historiker und beschäftigst dich sehr intensiv mit dem Mittleren Osten und globalen Entwicklungen. Wie schätzt du jetzt das ein? Was ist das Ziel hinter diesem Angriff von Trump?
Also zuerst mal müssen wir sagen, dass es Trump und Israel war. Und es gibt auch Indikationen, dass jedenfalls der saudische Kronprinz MBS zu guter Letzt, wenn nicht, jedenfalls nicht dagegen gesprochen hat und Trump eventuell vielleicht noch unterstützt hat. Zweitens müssen wir sagen, dass strategisch gesehen die Israelis und die Amerikaner im Großen eigentlich ziemlich ähnliche Interessen haben. Das heißt, aus nicht genau den gleichen, aber sich überlappenden Gründen haben beide im Prinzip ein Interesse daran, dieses Regime ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Für die Israelis hat das regionalpolitische und sicherheitstechnische Gründe, für die Amerikaner das und auch global strategische Gründe. Ich glaube aber nicht, dass ein Regimewechsel das einzige Ziel ist für diese zwei. Es ist das maximale Ziel, aber es gibt auch minimalere Ziele und die sind gut genug für die Amerikaner und sicher auch gut genug für die Israelis.
Nämlich?
Das heißt zum Beispiel, dass man irgendwelches Atomprogramm oder irgendwelche Elemente eines Atomprogramms, das es jetzt überhaupt noch gibt, dass man die wirklich aus der Welt schafft und oder dass man die Iraner an den Verhandlungstisch zwingt und sicher für die Israelis, dass man die ballistischen Raketen aus der Welt schafft und vielleicht sogar auch den Iran dazu zwingen kann, seine regionalen Alliierten und Proxys sich ein bisschen mehr von denen zu distanzieren. Das heißt, die beiden haben minimale Ziele, ja, diese militärischen Ziele und ein maximales Ziel, und das wäre eben dieser Regimewechsel. Aber wenn es nur die minimalen Ziele sind, sie wären beide, glaube ich, glücklich genug. Das Problem besteht natürlich darin, dass der Iran sich jetzt auch so verteidigt, dass arabische Staaten mit in Leidenschaft gezogen werden. Ja? Dies könnte verschiedene Effekte erzeugen. Darüber können wir vielleicht später noch sprechen.
Aber vielleicht zu dem Punkt mit dem Atomprogramm: Hat Trump nicht letztes Jahr nach diesem Angriff verkündet, dass die Atomanlagen zerstört worden seien. Also warum müsste man sie dann jetzt nochmal angreifen?
Das ist ganz richtig. Und bevor ich diese Frage beantworte, sollten wir vielleicht nochmals einen Schritt zurücknehmen und ganz klar sagen, dass dieser Angriff ebenfalls völkerrechtlich natürlich sehr, sehr problematisch ist. Das ist sehr klar. Ja? Aber jetzt, um auf die Frage selber zurückzukommen, hat Trump genau das verkündet im Juni letzten Jahres. Das ist richtig. Aber er hat das natürlich getan, weil es in seinem politischen Interesse stand. Und ich glaube, es war ihm selber von Anfang an klar, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Nicht? Und schon einige Zeit danach hat er ja von neuem begonnen, das Atomprogramm wieder anzusprechen. Und die ganzen Verhandlungen jetzt in den letzten eineinhalb Monaten, ein Monat, drehen sich ja ganz genau darum. Das heisst, ich glaube, Trump ist jemand, der einen politischen Effekt erzielen will, einen medialen Effekt erzielen will, der einen großen Sieg verkünden wollte im Juni letzten Jahres. Aber das heißt überhaupt nicht, dass er drei Monate später etwas ganz anderes behauptet. Ich glaube, das ist für ihn absolut normal. Mhm,
Aber ich frage mich trotzdem, was denn sein Interesse genau ist, weil sein Wahlkampfversprechen war ja eigentlich, dass er die USA aus Kriegen heraushalten wolle und mit diesen Forever Wars und so weiter ein Ende machen wolle. Und jetzt macht er genau das Gegenteil. Also greift, hat in Venezuela interveniert, jetzt in Iran und widerspricht sich damit eigentlich selber. Und dieser Angriff ist ja auch innenpolitisch, glaube ich, ziemlich unpopulär.
Ich glaube, er ist nicht sehr populär, das ist richtig, aber ich glaube, sehr viele Amerikaner insgesamt sind gespalten. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, falls der Krieg sehr schnell Resultate erzielt, der interne Protest in Amerika leiser werden wird. Aber ich möchte jetzt nochmals zur Größenfrage zurückkehren. Ja, es ist ganz sicher ein Widerspruch mit den großen verkündeten Zielen, die Amerikaner aus Kriegen herauszuhalten. Und dazu kommt ja noch, dass Trump selber bis heute zum Beispiel in einem Interview, das er gestern Nacht der New York Times gegeben hat, im Prinzip sehr unklar ist zur Frage, welche Szenarien er denn genau sieht und was er denn genau wolle. Das heißt, in diesem Telefoninterview, das er anscheinend der New York Times letzte Nacht gegeben hat, hat er zwar einerseits von Regimewechsel nochmals gesprochen, aber andererseits dann auch gesagt, in nur 6 Minuten, ja, andererseits dann auch gesagt, er hoffe natürlich schon sehr, dass jemand in der neuen Spitze des Irans ihn kontaktieren werde, damit die Verhandlung weitergehen könnte. Das heißt, ich glaube, er sieht verschiedene Szenarien, aber ich bin mir nicht sicher, ob das für ihn ein Problem ist. Für die Iraner ist das ganz sicher ein Problem, für die normalen Iraner ganz sicher, aber für ihn glaube ich nicht. Und dann muss man noch eine andere Seite sehen, glaube ich. Das ist wirklich so eine längerfristige strategische Seite. Ja. Diese ganze Operation ist ganz klarweise ein Vabank-Spiel. Es ist ein großes Risiko für die Region selber, vielleicht auch für die Amerikaner. Aber wenn die Rechnung aufgeht und der Iran militärisch nicht nur jetzt, gerade nach dem Krieg geschwächt ist, sondern auch geschwächt bleibt und zum Beispiel am Verhandlungstisch große Konzessionen machen wird, militärische Konzessionen machen wird, regionalpolitische Konzessionen machen wird, dann wäre das nicht einfach nur spezifisch ein großer Sieg und ein Gewinn für Trump, sondern er könnte und Amerika könnte sich dann auch ein wenig weniger direkt und intensiv militärisch in Golf inszenieren und stationieren müssen und könnte das machen, was die Amerikaner seit ungefähr 15 Jahren immer wieder angekündigt haben, dass sie machen, gerne machen würden, nämlich an Asian Pivot. Ja, ein sozusagen ein Dreh, eine Verlagerung in den Indopazifik generell und gegenüber China spezifisch. Ja. Das heißt, wenn die Rechnung aufgeht, dann wäre das wirklich strategisch gesehen für die Amerikaner eine sehr, sehr gute Sache, eine gute Botschaft. Aber es ist überhaupt, es ist total unklar, ob wir wirklich dorthin kommen.
Das wäre dann auch im Sinn von der nationalen Sicherheitsstrategie, welche die USA beschlossen haben, dass sie sich quasi stärker auf ihre eigene Hemisphäre fokussieren möchten.
Das ist ganz richtig. Das ist ganz richtig. Und ich glaube, diese nationale Sicherheitsstrategie ist dafür berühmt und bekannt geworden, dass sie genau dies tun will. Das heißt, eine größere Fokussierung auf die westliche Hemisphäre von ganz im Süden bis ganz im Norden, was für die Amerikaner ja, wie wir jetzt wissen, auch Grönland mit beinhaltet. Aber diese größere Fokussierung heißt ja nicht, dass man alles andere dann einfach links liegen lässt. Das heißt nicht, dass man nicht mehr größere Interessen im Indopazifik hat, dass man größere Interessen im Mittleren Osten hat. Und genau diese Interessen wurden in diesem NSS-Paper auch sehr klar benannt. Ja? Das heißt, es ist eine relative Refokussierung, nicht eine absolute. Heißt, dazu kommt dann noch, aber darüber können wir vielleicht auch später reden, dass die Trump-Regierung ökonomisch gesehen sehr viel weiterreichende und aggressivere globale, wirklich weltweite Interessen vertritt und diese auch verteidigt, als es andere US-Regierungen früher getan haben. Das heißt, es ist es gibt hier einen gewissen Widerspruch in dieser NSS zwischen einer relativen geopolitischen Refokussierung auf die westliche Hemisphäre einerseits und andererseits dem Umstand, dass Washington amerikanische ökonomische Interessen weltweit sehr viel aggressiver vertreten als zuvor. Das ist ein sehr interessanter Widerspruch.
Was auch noch interessant ist, jetzt hat man immer gesagt, diese Pax Americana, diese regelbasierte unipolare Weltordnung, die ist jetzt vorbei und jetzt kommt quasi die multipolare Weltordnung und das haben viele auch im Westen ja so ein bisschen begrüßt. Und jetzt sieht man, das ist eine ziemlich unsichere Weltordnung und zwar nicht nur, weil dann Leute wie Putin in anderen Ländern intervenieren, sondern dass sich dann halt auch jemand wie Trump nicht mehr an die Regeln gebunden fühlt. Wie siehst du das?
Das ist ganz sicher ganz richtig so. Und ich glaube, dies hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass Trump vor allem für Amerika, aber auch für andere Großmächte, vor allem China und Russland, und dann zum Teil auch für Regionalmächte, die sogenannten Middle Powers, eine Welt vorsieht, in der internationale Normen und Gesetze, die auch im Prinzip, wenn auch nicht immer in der Praxis, schwächere Staaten beschützen, dass diese Großmächte und die Mittelmächte an diese Normen nicht gebunden sind. Das heißt, dass das Einzige, was wirklich zählt, und was auch moralisch vertretbar ist, in seinen Augen, die Eigeninteressen jener Staaten sind. Und für ihn, aber das ist dann noch ein interessanter weiterer Aspekt, für ihn ist Amerika im Prinzip im Moment er und er ist Amerika. Das hat er ja auch in gewissen Interviews sehr klar so gesagt. Das heißt, die einzige Norm und die einzige Moral, die für ihn noch gilt, ist seine eigene Moral und seine eigene Intuition. That was that. Das ist im Prinzip eine sehr, man könnte sagen, Großmacht, politische, im Prinzip imperialistische Sichtweise der Welt. Das ist ganz, ganz sicher so. Und ich glaube, dass dies bringt viele Probleme mit sich, nicht? Nicht nur global, das heißt in der Art und Weise, wie Amerika mit anderen Großmächten verkehrt, und auch mit der EU verkehrt, ja, sondern auch regionalpolitisch, weil diese Weltsicht Middle Powers, diesen Regionalmächten im Prinzip sehr viel mehr Handlungsspielraum gibt, als die USA es früher erlaubt haben. Und das ist dann auch destabilisierend regionalpolitisch. Und das ist sicher ein Aspekt, den wir im Moment im Mittleren Osten vor allem sehen. Mhm.
Sprechen wir vielleicht noch über den Iran. Du hast vergangenes Jahr, als Israel den Iran angegriffen hat, in einem Essay für uns geschrieben, dass dieser Angriff das Land eigentlich zusammenschweiße. Das Regime wirkt weniger illegitim, da es nun auch Regierung einer angegriffenen Nation ist und spielt diese Karte aus. Jetzt ist es ja im Nachgang dann doch nicht so gewesen, dass das Regime stabilisiert worden wäre. Es gab ja im Januar massive Proteste, die blutig niedergeschlagen wurden vom Regime. Wie denkst du, ist das jetzt? Wie sicher ist das Regime im Sattel?
Ich würde vielleicht zuerst sagen, dass die Aufstände und die Proteste im Januar nicht einfach nur blutig niedergeschlagen wurden. Ich glaube, man muss wirklich hier von einem systematischen Massaker sprechen, nicht? Also, ob es jetzt 7.000 oder nur 5.000 oder dann trotzdem sogar mehrere 10.000 Opfer gewesen sind, ist ja also nicht irrelevant für die Leute selber, die gestorben sind, aber irrelevant in dem Sinne, als dass auch nur 5.000 oder 7.000 Opfer in 2 Tagen klar bezeugen, dass das Regime wirklich ein Massaker verübt hat. Also ich glaube, das muss man sehr, sehr klar sagen. Und dass diese Repression, dieses Massaker, das Regime noch weiter delegitimisiert hat, das ist auch sehr klar. Letzten Sommer, während dem 12-Tage-Krieg, hat das Regime tatsächlich versucht, die Bevölkerung ein bisschen mehr auf seine Seite zu ziehen. Ich glaube, das hat jedenfalls ganz am Anfang auch gewisse Erfolge gehabt, aber die sind sehr kurzlebig gewesen. Das ist sehr, sehr klar. Und ich glaube, jetzt versucht das Regime das Gleiche nochmals, aber es ist auch sehr klar, dass das nicht mehr wirklich sehr zentral ist, ganz einfach, weil so wahnsinnig viel Geschirr zerbrochen worden ist zwischen dem Regime und der Bevölkerung, dass eine solche Taktik eigentlich nicht mehr zieht. Ich glaube, was im Iran im Moment passiert sind mehrere Sachen. Also erstens muss man auch ganz einfach sagen, dass die Leute sich jetzt im Krieg befinden und dass die erste und wichtigste Aufgabe und die größte Not, die sie im Moment haben, die ist, wie überlebe ich diesen Krieg? Nicht, dass jetzt gerade Zehntausende in Bombardements sterben werden. Ebenfalls ist das zum Glück bis jetzt nicht passiert, obwohl es ja auch wirklich zivile Opfer gegeben hat, natürlich. Aber auch in dem Sinne, als dass die Bevölkerung ganz einfach nicht genug unterstützt wird von der Regierung in dieser Notsituation. Und die Bevölkerung selber auch sehr klar sagt, dass sie sich absolut im Stich gelassen fühlt und dass es im Prinzip keine richtigen Notvorbereitungen gegeben hat. Dann gibt es natürlich politische Resultate und politische Prozesse, aber ich glaube, da sind wir im Moment wirklich in einer totalen Transitionsphase. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir gewisse Resultate prognostizieren. Ich glaube, was wichtiger ist, dass wir gewisse Fragen und Variablen identifizieren, die dann weiterverfolgen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Ich glaube, eine zentrale Variable ist die, bis zu welchem Grad die eher oder ein wenig pragmatischeren Kräfte und die sehr und die Hardliner in der Regierung und im Regime, wie die sich jetzt positionieren werden. Wer sozusagen in diesem Nachfolgekampf um Khamenei, wer stärker wird, wer gewinnt sozusagen, nicht? Da gibt es gewisse Leute, die Hardliners sind zum Beispiel ein Mohsen Ejayi, das ist da wirklich ein extrem brutaler Vertreter einer harten Linie, der Justizminister, ein wenig pragmatischer, obwohl auch involviert im Massaker im Januar, wäre dann Ali Larijani, und der hat ja auch im Moment sehr, sehr viel, praktisch sehr viel Macht in der Hand. Und wir werden sehen, und das muss man weiterverfolgen, wie die Balance zwischen diesen ideologisch-politischen wenig verschiedenen Leuten im Regime, wie sich die entwickelt. Das wäre eine Variable, eine Frage. Eine andere Frage und Variable ist ganz einfach, wie wird der Krieg Oppositionellen helfen, aber wie wird er ihnen auch nicht helfen oder sie sogar dabei stören, intern eine organisiertere Opposition auf die Beine zu stellen. Ich glaube, der Krieg kann in gewissen Hinsichten helfen, aber in gewissen Hinsichten auch eben genau nicht. Das ist eine zweite sehr große Frage. Und
unter dem Strich,
eine dritte große Frage. Ja. Eine dritte sehr große Frage, die wir im Moment noch nicht beantworten können, aber die eventuell bald einmal relevant werden könnte, ist die folgende. Falls die Leute wirklich jetzt massiv auf die Straße gehen und das Regime den Revolutionswächtern den Befehl gibt und anderen Einheiten den Befehl gibt, nochmals ein Massaker zu verüben, wie werden die einfachen Fußsoldaten der Armee und der Revolutionswächter, wie werden die reagieren? Und ich glaube, es ist sehr wohl möglich, dass die nochmals ein Massaker verüben werden, aber es ist nicht auszuschließen, dass wenigstens einige oder vielleicht dann irgendwann mal sogar viele sagen, jetzt ist genug, wir brauchen irgendetwas anderes. Das ist eine Frage, die wir im Moment einfach noch nicht beantworten können.
Mhm. Unter dem Strich, wie optimistisch bist du?
Ich bin nicht optimistisch oder pessimistisch. Ich glaube, ich würde es mal so sagen, dass ich bin realistisch. Und realistisch heißt, dass ich im Moment du über diese Variablen und über diese Fragen denke. Die größte Angst, die große Angst, die ich habe, ist, dass das Regime nicht nur fällt, also ich habe keine Angst, dass das Regime fällt, das ist ein schreckliches Regime. Und es wäre sehr gut, wenn das Regime aus innenpolitischen Entwicklungen heraus, aus internen Protesten heraus fällt. Das wäre wunderbar. Was mich umtreibt und vor was ich Angst habe, ist, dass, falls dies wirklich passiert, und ich glaube nicht, dass das im Moment sehr wahrscheinlich ist, aber falls es passiert, dass was danach kommt, Chaos ist. Nicht? Und zwar Chaos verschiedenen Institutionen und den Minoritäten, Chaos und vielleicht ein offener Bürgerkrieg zwischen den letzten, aber immer noch sehr ideologisch überzeugten und auch militärisch hochgerüsteten Anhängern des Regimes und anderen Leuten. Also irgendwie ein zivil-bürgerkriegsähnlicher Zustand. Das wäre wirklich eine Katastrophe für den Iran selber, aber natürlich dann auch für die Region. Das würde wahnsinnige Flüchtlingsströme auslösen. Das wäre wirklich eine extrem problematische und schreckliche Situation. Aber ich glaube, wir sind überhaupt noch nicht dort. Ich hoffe, wir kommen auch nicht zu diesem Punkt. Und das Einzige, was wir im Moment machen können, glaube ich wirklich, ist nicht in gewissen klaren Zukunftsszenarien zu denken, sondern einfach diese Fragen und diese Variablen weiter zu verfolgen. Wenn wir, da würde ich jetzt vielleicht noch zwei weitere Variablen hinzufügen, die nichts mit dem Iran selber zu tun haben. Die erste ist die amerikanische. Das heißt, wie wird der Verlauf des Krieges, eventuell interner amerikanischer Druck, eventuell ein ein permanent steigender Ölpreis. Wie wird dies Trump beeinflussen? Das ist eine große Frage. Und die andere große Frage ist, und die andere große Variable, ist, wie werden auch schon nur kurzfristig in den nächsten paar Tagen, wie werden arabische Staaten wie zum Beispiel Saudi-Arabien auf die iranischen Angriffe jetzt auch auf Zivilinstallationen reagieren? Ich glaube, das iranische Regime hat gedacht, und das könnte sich als richtig erweisen, dass solche Angriffe die arabischen Regimes dazu zwingen wird, auf Trump Druck auszuüben, den Krieg zu beenden. Aber es ist auch nicht unmöglich, dass diese iranischen Angriffe genau das gegenteilige Resultat haben werden. Das heißt, dass Saudi-Arabien zum Beispiel, und es gibt gewisse Indikationen, ebenfalls rhetorisch im Moment, dass Saudi-Arabien sich aktiv verteidigen wird. Und das heißt, dass es Iran angreifen wird, zum Beispiel Missile Launchers und so, dass sie das angreifen werden. Nicht? Und ich glaube, das ist eine andere, sehr wichtige regionalpolitische Variable. Die einzige, würde ich sagen, dass das Letzte, was ich jetzt noch sagen würde zu diesem Punkt, der einzige Punkt, der im Prinzip keine Variable ist, sondern eine Konstante, ist Netanyahu und die Israelis. Weil ich glaube, die Israelis haben ein sehr großes Interesse daran, diesen Krieg weiterzuführen, aus verschiedenen Gründen. Politisch, innenpolitisch, außenpolitisch, existenziell, militärpolitisch, können sie sich das erlauben. Ich glaube, das können wir als eine Konstante nehmen, jedenfalls im Moment. Das könnte sich vielleicht ändern, aber im Moment als Analyst kann man das als eine Konstante nehmen.
Sehr viel Unsicherheit. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Cyrus Schajek, vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das gefallen hat, unterstützen Sie uns gerne, lassen Sie uns eine Spende da, werden Sie Mitglied beim Schweizer Monat und abonnieren Sie unseren Newsletter. Und herzlichen Dank und bis bald.